Er hat überall in der Garage herumgeschaut und gesucht. Aber er war nicht zu finden. Und wenn er da gewesen wäre, wäre er nicht zu übersehen gewesen. Was ist denn los? Hat sein Bruder John gefragt. Am Grosspapi, sein Schlitten ist niemand. Ich finde ihn einfach nicht mehr. Du hast ihn doch zuletzt benutzt, hat jetzt der Tim zum John gesagt. Was hast du mit ihm gemacht? Ich? Nein, ich bin völlig unschuldig, hat der John gesagt. Dass du deinen Schlitten nicht mehr findest, ist nicht meine Sache. Aber wir können ja miteinander suchen. Der Grosspapi wäre wahrscheinlich ein bisschen traurig, wenn er merken würde, dass du auf sein Geschenk nicht besser aufgepasst hast. Es ist noch schlimmer als das, hat jetzt Tim gesagt. Der Grosspapi hat doch den Schlitten selber gemacht. Und zwar extra für mich. Und heute Nachmittag kommt er vorbei. Und ich finde seinen Schlitten nicht. Und es hat so Schnee verrissen. John hat gefunden, was, wir könnten doch miteinander beten. Der Tim hat ein bisschen gezögert, aber ist dann einverstanden gewesen. Und hat gesagt, ich bin ein bisschen geniert und es ist mir peinlich. Jetzt soll ich den lieben Gott um Hilfe bitten, wo es doch eigentlich meine Sache gewesen wäre, den Schlitten richtig zu versorgen und auf die Sachen aufzupassen. Der John hat gefunden, ja, also der liebe Gott hat es gern, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Ich weiss schon, hat der Tim gesagt. Aber bist du schon mal in Schwierigkeiten gewesen, die du selber verursacht hast? Und in solchen Moment, wenn man weiss, dass man selber die Schuld ist, dann ist es ein bisschen schwierig, den lieben Gott zu bitten, dass er einem jetzt aus dem Problem raushilft, oder? Das muss man doch selber ausbaden. Das scheint viel normaler zu sein, als jetzt einfach zu beten. Ja, hat jetzt der John gesagt, das scheint schon normaler zu sein, aber nicht für Gott. Mein Sabbatschullehrer hat der John gesagt, hat gesagt, dass Gott schon weiss, dass uns unsere Entscheidungen manchmal in Schwierigkeiten bringen. Und das nicht nur einmal, wie jetzt da mit dem Schlitten. Dass einem das immer wieder passiert im Leben. Und der liebe Gott sagt auch immer wieder bereit, einem zu helfen, auch dann, wenn man sich selber in Schwierigkeiten gebracht hat. Und er hat auch gesagt, dass wir uns nur immer dann sollen an ihn erinnern, an den lieben Gott. Weil der liebe Gott beantwortet unsere Gebete immer. Aber nicht immer so, wie wir es erwartet, hat der John zum Schluss gesagt. Darauf haben die beiden Buben dort in der Garage miteinander gebetet und um die Hilfe Gottes gebetet. Und dass sie am richtigen Moment anfangen mit zu suchen. Und kaum haben sie fertig gebetet, ist dem Tim in den Sinn gekommen, wo der Schlitten könnte sein. Er ist rausgegangen aus der Garage zum Baum, wo so tief hängende Äste hat. Und jetzt war alles verschneit. Unter dem Baum hat es Äste gehabt, die sie abgeschnitten haben im Herbst. Und die Äste unter diesen Ästen war im Team sein Schlitten. Aber oh weh, als der Team den Schlitten angeschaut hat. Der ganze Lack, den der Grosspapi aufgestrichen hat am Schlitten, ist abblättert. Unten dran die Kufen, die aus Eisen sind, ganz verrostet. Schlimm war. Und plötzlich hat der Tim gemerkt, dass ihm jemand so über die Schulter schaut. Und hat sich umgedreht und sieht das Gesicht vom Grosspapi. Er ist schon gekommen. Und jetzt haben sich ihre Augen getroffen. An dem sein Herz ist fast da geblieben. Weil der Grossvater hat ja gerade gesehen, oder, wie der Schlitten aussieht, den er dem Team geschenkt hat. Hat der Grosspapi gesagt, soll ich dir zeigen, wie man den Schlitten wieder flicken und wiederherstellen und lackieren? Da hat es gerade gemerkt, dem Team ist ein Stein vom Herz gefallen, dass der Grosspapi ihm überhaupt keinen Vorwurf gemacht hat. Wir erzählen uns immer so Geschichten, wie der liebe Gott hilft. He? Ist gut. Ist gut, dass wir so Geschichten hören. Weil dann macht es einem Mut, wenn man in so einer Situation ist, das auch mal auszuprobieren, oder? Aber mir jetzt, ist eine fertige Geschichte, aber ich wollte euch einfach sagen, mir ist es schon passiert, dass der liebe Gott nicht so geantwortet hat, wie ich es gedacht hätte. Ja. Und diese Geschichte, die gehört mir eigentlich nicht. Aber ich will euch einfach das jetzt noch sagen, nach dieser Geschichte, oder? Das gehört auch dazu. Und nicht, dass ihr denkt, es stimme etwas nicht mit euch und dem lieben Gott, wenn der liebe Gott einmal nicht macht, was ihr euch wünscht. Ist gut? Okay. Ja, wir sind immer noch in der Predigtserie zu Gesetz und Evangelium. Heute die dritte Predigt über Heiligung. Und mit dieser Predigt möchte ich das Thema Heiligung abschließen. Ich habe das letzte Mal schon ein paar praktische Elemente gebracht. Heute den Rest, der zweite Teil der Predigt, werde ich dann wieder etwas sehr Praktisches bringen. Möchte aber am Anfang noch ganz kurz auf etwas hinweisen, was wir schon miteinander angeschaut haben. Ich kann nicht sagen eine Repetition, aber doch ein Anhängen an die Predigten vorher. Wir haben festgestellt, voilà, dass im Hebräerbrief steht, nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Wir haben festgestellt, dass heilig ein Beziehungsbegriff ist. Wir stehen in Beziehung zu Gott und deshalb sind wir Heilige. Und nicht, weil wir so fromm oder so gut sind. Heilige sind Leute, die eine Beziehung zu Gott haben. Es gibt ja manchmal Lehrer, die machen etwas, hoffentlich selten, aber es passiert ab und zu. Das heißt, meiner Schwester ist das passiert. Sie mussten steigern. Der Lehrer hat Worte vorgegeben und die mussten sie steigern. Und der Lehrer hat ihnen da ein Substantiv hineingetan und hat geschaut, ob die Kinder merken, dass man Substantive nicht steigern kann. Und hat einfach unter diese Worte in dieser Reihe hineingetan, Hut. Und meine Schwester hat überlegt, Hut, wie steigert man Hut? Ja, Steigerung ist immer grösser, oder? Hut, Göcks, Zylinder. Hat sie hingeschrieben. Heilig ist nicht zu steigern. Heilig, heiliger am heiligsten. Heilig ist ein Beziehungsbegriff. Man ist in einer Beziehung oder man ist es nicht. Es hängt nicht von der Frömmigkeit ab, ob man ein Heiliger ist, sondern mit wem man in Beziehung ist. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir sie alle mit einer Brille. Nicht nur so mit einer optischen Brille, sondern jeder von uns hat seine eigene Brille, mit der er die Bibel liest. Da können wir gar nicht anders. Das ist einfach, weil wir sind, oder? Und deshalb ist es gut, dass wir Mitgeschwister haben in der Gemeinde, die die Bibel mit ihrer Brille lesen. Und dass wir uns austauschen darüber, wie siehst du das, wie verstehst du das, oder? Und bringt sich dann so weiter. Das wirkt sich auch aus auf das Glaubensverständnis. Menschen, die eine rigorose Brille anhaben, verstehen die Bibel auch rigoros, auf ihrem Hintergrund. Und diese Menschen haben auch einen rigorosen Gott. Sie können gar nicht anders. Und es trifft sie und es beeindruckt sie vor allem dieser Text oder jene Bibelstelle, die das verstärkt vom rigorosen Gott. Ein falsches Verständnis oder eine falsche Vorstellung von biblischen Begriffen kann zu Überforderung führen. Gerade zum Beispiel das Lied, ich musste denken, als wir gesungen haben, allein deine Gnade genügt. Ein rigoroser Mensch hätte hier noch kurz etwas anzufügen, oder? Das kann es ja nicht sein. Man muss doch auch was tun. Wir kennen in uns drin alle diesen Rigorismus. Und aus diesem Grund misstrauen wir allem, was nach Gnade aussieht und danach tönt. Wenn es nur Gnade ist oder eben Gnade allein genügt, dann denken wir, das mündet doch in die billige Gnade. Und Dietrich Bonhoeffer hat doch diesen Begriff geprägt, der immer wieder gebraucht wird. Jetzt ist er hier nicht mehr drauf, ich zitiere ihn einfach so. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles allein tut, darum kann alles beim Alten bleiben. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Im Ausdruck nur Gnade oder Gnade allein schwingt etwas misstrauisch-Verächtliches mit gegenüber der Gnade, diesem unverdienten Geschenk. Aber dieses Geschenk hat Jesus das Leben gekostet. Und deshalb, diese Gnade ist teuer erkauft, aber nicht billig. Und zur billigen Gnade, dass man quasi mit dem lieben Gott Schlitten fährt, wie es einem so gerade passt, kann es nur kommen, wenn der Mensch keine oder eine schlechte Beziehung zu Jesus hat. Und je schlechter die Beziehung, desto billiger die Gnade. Und desto eher verstehe ich Rechtfertigung, dass ich bleiben kann, wer ich bin. Aber wenn wir hineinschauen in partnerschaftliche Verhältnisse, dann merken wir doch gerade dort, dass wenn wir jemand anderen verletzt haben, dann motiviert uns doch die Vergebung, die der andere uns zugesteht, wenn es zur Versöhnung kommt, uns zu verändern und nicht mehr zu verletzen. Das ist doch das, was motiviert, etwas anders zu machen. Paulus hat gesagt, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und weißt nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Römer 2, Vers 4. Was bringt den Menschen wirklich zu einer Umkehrsinnesänderung? Es sind eben nicht die Pech- und Schwefelpredigten. Nicht die Angst. Das Einzige, was uns zu einer echten Umkehr bringt und zu einer Hinwendung zu Gott leitet, ist das Erlebnis, dass Gott uns immer annimmt, immer wieder neu annimmt, so wie in der Kindergeschichte, auch dann, wenn wir es selbst verbockt haben. Dieses Erlebnis der Güte, Geduld und Langmut Gottes wird uns viel nachhaltiger in der Nachfolge verharren lassen, als alle noch so strenge Forderung, das Christsein ernst zu nehmen und uns endlich zusammenzunehmen. Jetzt hoffe ich, dass dieses Zitat da drauf ist. Ja, das wäre es gewesen. Da sind wir auch. Brunner, der Theologe von Zürich, hat gesagt, Liebe setzt völlige Freiheit voraus. Erzwungene Liebe ist keine Liebe. Es widerspricht dem Wesen der Liebe, etwas anderes zu sein als frei. Liebe setzt noch einen höheren Grad von Freiheit voraus als die Anerkennung des Herrn im Gehorsam. Die Liebe ist das Freiwilligste, was wir uns denken können. Liebe ist geradezu das Wesen der Freiwilligkeit. Liebe ist das Aktivste und Personenhafteste, was wir uns denken können. In der Liebe gibt sich die ganze Person in Freiheit hin. Mir scheint, dass Emil Brunner verstanden hat, worum es geht in der Mensch-Gott-Beziehung. Eine totale Freiheit. Weil alles Erzwungene und Erzwängte und alles mit Angst Bewirkte wird nie das bringen, was ein in völliger Freiheit Gott zugewandter Mensch erleben wird. Darum ist die Liebe, hat Paulus geschrieben, die Gesetzeserfüllung. In völliger Freiwilligkeit. Ich habe jetzt hier etwas nochmal aufgegriffen von der Rechtfertigung, von der Basis, die zur Heiligung führt. Und es ist diese bedingungslose Angenommensein durch Gnade, die erst das Wachstum ermöglicht. Alles andere, und wir kommen noch in die Predigt darauf, oder? Es gibt auch ein Heiligungsverständnis, das kataloghaft ist. Das ist dann das, wo man versucht, das Radieschen aus der Erde zu ziehen, um ihm zu helfen, zu wachsen. Alles Erzwungene wird nie ein genuines, ein echtes Wachstum bewirken. Ist dann alles eine Folge von Leistung. Nur die Liebe Gottes, wenn wir da freiwillig eingebettet sind, bewirkt sie immer wieder in unserem Leben, dass wir uns verändern lassen wollen. Und das schöne Bild, das ich finde, die Sonnenblume, nicht? Auf Französisch heißt das ja Tournesol. Also Tourne von drehen, wenden, oder? Die Sonnenblume wendet sich der Sonne zu. Wenn die Sonne mit der Liebe gleichzusetzen ist, dann ist doch Heiligung nichts anderes, als dass wir uns immer wieder auf Gott hinwenden. Die Liebe wendet sich auf Gott und das wird uns verändern. Und deshalb jetzt einige Bibeltexte zur Heiligung. Paulus sagt an die Epheser, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Oder Petrus, der gesagt hat, wachst aber in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Und im Sinne jetzt, wenn wir wachsen, dann redet ja Paulus in Galater 5,22 von den Früchten des Geistes oder von der Frucht des Geistes. Und da könnten wir uns doch jetzt fragen, die Jahre, die wir schon Christ geworden sind, bin ich in dieser Zeit liebevoller oder streitsüchtiger geworden? Friedlicher oder aggressiver? Freudiger oder freudloser? Geduldiger oder intoleranter? Freundlicher oder rechthaberischer? Gütiger oder unbarmherziger? Nun ist es ja schwierig, auf sich selbst zu schauen und sich zu beurteilen, oder? Aber dieses Wachstum in der Heiligung wird diese Werte in uns hervorbringen, die in Galater 5, Vers 22 sind. Und die sind nicht immer alle zur gleichen Zeit gleich weit oder gleich ausgeprägt. Es gibt Leute, die haben von Anfang an keine Mühe mit der Geduld. Aber sie haben Mühe, freundlich zu sein. Und jemand anders hat kein Problem mit der Freundlichkeit. Das ist ihm einfach gegeben, das ist einem naturell. Er muss dennoch wachsen. Aber er hat Probleme mit der Geduld. Der Hebräerbriefschreiber sagt, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das heißt also, in dieser Beziehung zu Jesus Christus kommen uns Dinge in den Sinn, wo wir merken, oh, ja, sollte mich verändern, ich darf mich verändern, jagt dem Frieden nach. Oder im Korintherbrief, weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Ja, ich weiß, es gibt Bibelausdrücke, die müsste man jetzt alle auslegen, um den Text richtig zu verstehen. Es geht ja hier um eine Ehrfurcht, um ein Ernstnehmen Gottes und nicht um ein Angsthaben vor Gott. Wie soll man in der Heiligung wachsen, in der Liebe zu Gott und gleichzeitig quasi Angst haben? Das geht nicht. Das schließt sich gegenseitig aus. Oder hier in 1. Thessalonicher Kapitel 3, 12 bis 13. Euch aber lasse der Herr wachsen. Merkt ihr das Wachsen, das in diesen Texten im Zusammenhang mit der Heiligung immer vorkommt? Und immer reicher werden an Erkenntnis. Nein, reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Hier wird deutlich gesagt, worin Heiligung besteht. Viele denken, die von einem Katalogverständnis der Heiligung ausgehen, es habe mit Sündenablegen zu tun. Und dann kämpft man auf einem verlorenen Posten gegen dies oder gegen jenes. Und Gott dreht die Optik und den Fokus und sagt, konzentriert euch nicht darauf, sondern konzentriert euch auf das Gute, auf das von Gott. Nämlich, werdet liebevoller. Das heißt, ein heiliger Mensch, der mit Jesus Christus in Beziehung steht, wird immer zu einem liebevolleren Menschen. Und die Untadeligkeit besteht nicht in Sündlosigkeit, sondern, wie es hier im Text steht, zu liebevoller Hinwendung zum Nächsten. Und der nächste Text im Thessalonicher Kapitel 4, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Logisch, würde ich jetzt sagen, oder? Passt nicht zum Christsein. Oder 1. Thessalonicher 5, 23, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Die Anfangs- oder Ausgangsheiligung, von der wir gesprochen haben, wir sind geheiligt ein für allemal im Hebräerbrief, ist eine Sache des Augenblicks, wenn wir mit der Rechtfertigung in die Beziehung mit Jesus Christus eintreten. Die fortwährende Heiligung, von der wir jetzt gesprochen haben, ist eine Lebensaufgabe, nämlich die Ausrichtung auf Jesus Christus und in seinem Bannkreis zu bleiben. Dann wird das, wie die Sonnenblume zur Sonne, wird das Veränderung bewirken. Und das wird nicht aufhören, bis Jesus Christus wiederkommt. Und jetzt möchte ich etwas im zweiten Teil der Predigt sagen zu diesem Verständnis, das in unseren Kreisen weit verbreitet ist, dass Heiligung eine Leistungssache ist. Das geht dann etwa so, Rechtfertigung, Gut und Recht, ja, wir sind geheiligt, Punkt. Und jetzt aber kommt die Leistung, was der Mensch bringen muss. Und dann gibt es bei uns richtigen Katalog, die da erwähnt werden und gewisse Dinge, die ich jetzt wahrscheinlich erzählen werde, von denen ich rede werde, haben einige von euch wahrscheinlich schon gehört. Paulus sagt, und das ist mir jetzt ganz wichtig, diesen Vers an den Anfang zu stellen. Als Christ ist mir alles erlaubt. Und er meint alles. Und dann sagt er, aber nicht alles dient zum Guten. Also was Paulus hier macht, ist eben gerade nicht einen Heiligungskatalog aufzustellen, sondern er gibt den Christen in Korinth einen Grundsatz mit, den sie immer bei sich haben. Paulus sagt, alles ist erlaubt, aber es dient nicht alles zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen, nichts abhängig machen. Und versteht ihr, dieser Grundsatz, der ist viel umfassender, als jeder Katalog es sein könnte. Weil mich macht vielleicht etwas anderes abhängig als dich. Der liebe Gott, ich habe das schon mal hier gesagt, behandelt uns nicht wie einen Heckengärtner, sondern als Obstgärtner. Bei jedem dort, was nötig ist. Und dann sagt Paulus, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Und wenn wir das mit und bei uns haben, in der Beziehung zu Jesus Christus, dann werden wir immer eine Tat-Folge-Zusammenhang uns überlegen bei dem, was ich mache. Wir haben als Christen eine totale Freiheit in der Gestaltung unseres Lebens. Nun ist es so, dass man vom religiösen Pferd links oder rechts runterfallen kann. Das gibt es auch bezüglich der Heiligung. Und so gibt es auch viele Christen, die nicht mit dieser Freiheit umgehen können. Die Rigoristen, die hätten jetzt lieber, dass man ihnen sagt, was sie zu tun haben als Christen. Und die Libertiner mit umgekehrten Vorzeichen legen selbst zurecht, was von ihnen aus gesehen richtig ist. Und nun, wer Heiligung auf Schmuck, Schminke, Kleider, Essen, Musik reduziert, wie dies bei uns oft gemacht wird, geht an der eigentlichen Heiligung vorbei. Bei der Heiligung geht es nicht darum, das darfst du nicht, sondern es ist die Frage, was baut auf, was dient zum Guten. Es ist nicht eine Frage, was nicht, sondern was wirkt positiv, was ist im Sinne Gottes. Und dann wird dieser Katalog geprägt von Fragen, ob man noch zwischen den Mahlzeiten isst oder nicht. Und wenn man im Migros einkaufen ist, ist man froh, dass man keinem Adventisten begegnet, der einem ins Wägeli hineinschaut, was da drin ist. Weil da kann man ja dann abschätzen, wo der etwa ist auf seinem Weg der Heiligung. Ob der noch moderne Musik hört oder nicht, ob er ein Schlagzeug braucht oder nicht. ob man gewisse Kleider tragen soll oder nicht, ob man Schmuck tragen darf oder nicht, ob man vegetarisch, veganisch essen soll oder ob es auch noch ein bisschen Fleisch sein darf, ob man auf dem Land wohnen soll oder nicht. Wer Heiligung auf einen Verhaltenskodex, auf eine Liste reduziert, hat wenig verstanden, worum es geht in der Heiligung. Aber ich weiß um den Wunsch, dass der liebe Gott Ampeln aufstellt. Das wäre doch so einfach, oder? Immer dann, wenn wir eine Entscheidung fällen müssen, rot, gelb, ja, am liebsten nur rot und grün, oder? Damit man sich nicht verfehlt. Meine Lieben, der liebe Gott nimmt uns als mündiges Gegenüber. Er traut es uns zu. Ich finde das großartig, oder? Selbst zu entscheiden in Verantwortung ihm gegenüber, so wie ich ihn verstanden habe. Und dieser selektive Umgang mit der Bibel und vor allem auch mit dem Schrifttum von Ellen White kann einem als Prediger manchmal an den Rand der Verzweiflung bringen. Wisst ihr wann? Wenn wieder jemand mit einem Zitat von Ellen White kommt und sagt, aber Ellen White hat's doch gesagt. Was willst du jetzt als Prediger sagen? Dann musst du bei Adam und Eva beginnen mit der Hermeneutik, wie man Texte auslegt, oder? Ich muss doch das Gleiche machen bei Ellen White wie bei der Bibel, dass ich mich fragen muss, wann hat sie das gesagt, wo hat sie das gesagt, wem hat sie das gesagt und so weiter. Und da muss ich mich noch fragen, ist das heute noch gültig? Das Gleiche machen wir mit der Bibel. Es sitzt hier keine Frau drin, die ihre eine Kopfbedeckung aufhat. Obwohl der Paulus das schreibt in der Bibel. Es ist interessant, dass bei diesen Heiligungskatalogen immer über den Schmuck bei den Frauen diskutiert wird. Aber niemand die Krawatte des Mannes thematisiert. Die Krawatte des Mannes hat jetzt gar keine Nützlichkeit. Ist reiner Schmuck. Ich habe noch nie gehört, dass die Männer keine Krawatte tragen sollten. Von den Leuten, die den Frauen sagen, sie sollen keinen Schmuck tragen. Noch nie. Ein völlig unnötiges dekoratives Accessoire und damit reiner Schmuck wird aber nicht im Katalog aufgeführt. Hinzu kommt, dass die Krawatte heidnischen Ursprungs ist. Wie die Vorhänge, die ihr zu Hause habt, übrigens auch. Für all jene, die finden, Weihnachten sei ein heidnisches Fest. Also holt eure Vorhänge runter und mistet eure Krawatten aus. Heidnischen Ursprungs. Tut mir leid. Und von den Alufelgen am Auto. Es würden es auch Stahlfelgen tun, oder? Jetzt kann man heute zum Glück die meisten Autos gleich kaufen mit Stahl, mit Alufelgen. Ich finde auch viel schöner, oder? Als Stahlfelgen. Aber in der Zeit, als es das noch nicht gegeben hat, hat es Leute gegeben, Männer, die sich extra Alufelgen gekauft haben, damit ihr Auto besser aussieht. Ist das Schmuck, oder? Nun möchte ich an dieser Stelle etwas mir nicht verkneifen. Wohin das führen kann, so Heiligungskataloge. Ich zeige euch jetzt ein Bild, wie es nicht war. Ein retuschiertes Foto. Ellen White in der Mitte. Links von ihr sitzt Ella White Robinson. Und jetzt beachtet diese Frau mit dem weißen Kleid. Stehe ich irgendjemandem im Bild? Das ist das Originalfoto. Sucht den Unterschied, könnte man jetzt spielen, oder? Seht ihr den Unterschied? Ja, Ellen White Robinson, die Enkelin von Ellen White, hatte eine Kette an. Und die Leute vom Review und Herald damals wollten nicht das Foto publizieren, dass die Enkelin neben Ellen White, der Prophetin, eine Kette trägt, oder? Und haben diese wegretuschiert. Aber es ist noch nicht genug. Es gibt auch ein Foto, wo die gleiche Ella White Robinson eine Kette trägt, die ihr Ellen White gekauft hat, als sie in Australien war. So von wegen keinen Geld ausgeben für Schmuck. Ellen White hat gewusst, dass ihre Enkelin gerne Schmuck hat, gerne Ketten hat. Und als sie in Australien war, hat sie ihr eine gekauft. Hier seht ihr es. Etwas Schminke und etwas Schmuck haben schon manche Frau vorteilhafter aussehen lassen und sie nicht in ihrem Charakter korrumpiert, wie man das so hat beim Eindruck. Zudem sind auch christliche Ehemänner Männer, die visuell ansprechbar sind. Aber das Thema Schmuck und Schminke ist viel umfassender als der Bereich von Goldschmieden und Juwelieren. Das dahinterstehende Motiv des Geltungsbedürfnisses, das kann man auch fromm befriedigen. In der Gemeinde. Meine Güte, es ist schwierig, Leute, die so ein Geltungsbedürfnis haben, ein frommes in der Gemeinde. Und ich ihnen dann sagen würde, aber du, halt mal halblang, oder? Es ist gut. In diesem Zusammenhang spreche ich zum Schluss noch einen anderen Teil an. Der ist sehr sensibel für uns. Ich bin in einer Gemeinde gewesen, hier ein bisschen östlich, in einer großen, ihr wisst in welcher. War ich einige Jahre Prediger und in früheren Zeiten, als es da obendran noch eine Wohnung gehabt hat, da ist einmal der Prediger zu Besuch gewesen bei den Leuten, die da oben wohnen, und hat in den Kühlschrank geschaut und hat dort etwas gesehen, und das ist am nächsten Sabbat dann in der Predigt gekommen. Und dann hat es geheißen in der Predigt, dass es in jener Familie noch mindestens eine unbekehrte Person gäbe, nämlich jene, die den Käse gekauft hat. Lebensreform ist eine Hilfe in der Heiligung. Und deshalb sprechen wir ja nicht von Gesundheitsreform, weil man die nicht reformieren kann. Lebensreform ist eine Hilfe. Aber nicht so, wie sie teilweise gelebt und angetönt wird. Dass das Essen Auswirkungen haben könnte auf die moralische Ebene. Das ist ein Trugschluss sondergleichen. Und achtet jetzt darauf, ich rede hier nicht von Genussmitteln, sondern von Lebensmitteln. Dass Genussmittel enthemmend wirken können und was weiß ich was, ist uns allen klar. Jesus hat klar dazu Stellung genommen, dass er gesagt hat, dass nicht das, was in uns hineinkommt, uns verunreinigt, weil das wieder, ja, hat sehr deutlich gesagt, hinten wieder rauskommt, sondern das verunreinigt uns, was wir in unserem Herzen hegen, also was wir denken und empfinden. Es ist nicht das, was wir essen, und jetzt in Bezug auf die Heiligung, was uns liebevoller, verständiger, demütiger, geduldiger macht, sondern ob wir eine lebendige, ehrliche Beziehung mit Jesus Christus pflegen, das wirkt auf jene Ebene ein. Die Gesundheit und Wohlbefinden haben eindeutige Auswirkungen auf unsere Grundbefindlichkeit, weil es eine Psychosomatik gibt. Das heißt, ein gesunder Mensch hat es leichter, ausgewogen und angepasst zu reagieren und sich zugunsten des Nächsten zu engagieren, als jemand, der Zahnschmerzen, Arthrose oder Kreislauferkrankungen hat. Logisch. Und deshalb sind wir ja als Gemeinde, weil wir diesen Zusammenspiel zwischen Körper, Seele und Geist kennen, sind wir für die Lebensreform. Eine beeinträchtigte Gesundheit wirkt sich immer auf die Befindlichkeit und auf die Stimmung aus. Und nun gibt es Dinge, die wir essen, trinken und einnehmen, die eine unmittelbare Auswirkung auf unsere Psyche haben. Das können Medikamente sein, aber auch all das, was wir mit Genussmitteln bezeichnen. Und deshalb ist unsere Gemeinde so klar in dieser Sache. Und ich finde das gut, dass wir einen abstinenten Weg propagieren. Lebensreform trägt dazu bei, dass wir uns wohlfühlen, dass es uns gut geht. Sie macht uns aber nicht frömmer oder gläubiger. Sie ist kein Beitrag auf der inhaltlichen Ebene auf dem Weg der Heiligung, sondern gehört zu den Rahmenbedingungen. Wichtig ist Vergebung, das Wissen um die Liebe Gottes, das Geborgensein in ihm, die Hoffnung, die uns die Beziehung mit ihm gibt. Das lässt uns gelassen, getrost leben und gibt uns auch die Freiheit, uns um andere Menschen zu kümmern. Und diese seelischen Aspekte des Glaubens, die eine Folge der Beziehung mit Jesus Christus sind, sind es auch, die uns verändern. Und übrigens auch auf die körperliche Gesundheit viel nachhaltiger sich auswirken. Ein Arzt hier aus der Gegend hat gesagt, in der Gesellschaft ist Versöhnung kein offizielles Thema und die Wissenschaft ist noch am Anfang. Dabei wird immer deutlicher, dass viele Krankheiten auf Angst, Wut und Schuldgefühle zurückgehen. Nach der Versöhnungsforschung sind Spiritualität, Dankbarkeit und eben Vergebung stärkere gesundheitliche Schutzfaktoren als zum Beispiel eine gesunde Ernährung. Und jetzt könnte ich weitergehen und sagen, warum schreibt Ellen White nichts zu Bewegung? Ja, weil die Leute sich damals halt zwangsläufig viel mehr bewegt haben als wir heute, wo wir auf den TÜV sitzen oder ins Auto steigen. Menschen, die sich geborgen fühlen, optimistisch sind und auch lachen können, tun sich und ihrer Gesundheit mindestens so viel Gutes wie jemand, der sich gesund ernährt und viel bewegt. Und wer alles kombiniert, tut sich und anderen viel Gutes. Der liebe Gott wird uns einmal nicht fragen, warum wir etwas getan haben oder nicht getan haben. Er wird uns auch nicht fragen, was Ellen White geschrieben hat und gemacht hat, was ein Prediger gesagt oder nicht gesagt hat oder was ein Endzeitfanatiker verkündigt hat. Der liebe Gott wird beurteilen, aus welchen Motiven wir etwas getan oder nicht getan haben. Und darum möchte ich jetzt schließen. Das Einzige, was macht, dass wir wachsen, ist, wenn wir uns von Gott total angenommen und geliebt wissen in aller Freiheit. Und da haben wir jetzt ein Problem. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, jeden Morgen, dass hier oben ein anderes Programm läuft, als wir eigentlich am Laufen haben sollten. Und das gehört zur Heiligung, dass wir hier oben jeden Morgen eine Weichspülung brauchen. Wo unser Herz weich wird, wo wir uns in die Atmosphäre hineinbegegnen, wo Veränderung möglich ist. Und dass wir dieses mitnehmen in den Tag hinein und vielleicht im Tag dann auch wieder auffrischen. Weil es so leicht ist, dass wir wieder auf ein anderes Programm wechseln da oben. Weich spülen, unser Herz und Denken weich machen. Im Sinne Jesu. Und darum möchte ich schließen mit dieser Aussage, den ganzen Teil von der Heiligung. Heiligung ist nichts weniger als der lebenslange Prozess, durch den Christen in der Beziehung mit Jesus Christus immer liebenswürdiger und liebensfähiger werden. Amen.